Hallo Christoph.
Hallo Selin.
Bevor wir anfangen, ein kurzer Hinweis in Sachen Medien und Klima.
It is a climate emergency that's impacting lives around the world. As leaders prepare to tackle the crisis at the COP26 summit in Glasgow, Sky News is launching a new program, the first daily primetime show dedicated to climate change.
This is the Daily Climate Show and here's what we're looking at in the
Wir haben Good News. Der englische Privatsender Sky News bringt ein neues Programm. Das neue Programm heißt The Daily Climate Show und ist eine tägliche Sendung zum Klima mit gut recherchierten Beiträgen, mit Interviews und mit klaren Einschätzungen dazu, was uns in der Klimafrage beschäftigen sollte.
Was das mit unserem Thema zu tun hat, das erzählen wir euch gegen Ende dieser Episode.
Denn zunächst geht es hier um wissenschaftliche Fakten.
Um Kipppunkte im Klima, um Tipping Points.
Treibhaus. Der Klimapodcast.
Mit Selin Elber.
Und Christoph Keller.
Zu Beginn dieser Episode müsst ihr euch festhalten, denn es gibt zunächst einmal ziemlich viele schlechte Nachrichten.
Viele schlechte Nachrichten, darum zählen wir sie doch einfach ganz rasch auf, damit es auch rasch vorbeigeht.
Ja, ich fange mal an. Das Jahr 2020 war eines der drei wärmsten Jahre überhaupt. Das hat die Weltorganisation für Meteorologie bekannt gegeben.
Nächste schlechte Nachricht. Die Schweiz erreicht das gesetzte Klimaziel bis Ende 2020, 20% weniger CO2 gegenüber dem Jahr 1990 zu emittieren, nicht. Das Ziel sei realistischerweise nicht mehr erreichbar, trotz Covid.
Ja, und Stichwort Covid, auch hier die Info der Weltorganisation für Meteorologie. Dass der Klimaeffekt der weltweiten Lockdowns bereits jetzt wieder verpufft ist. Die Treibhausgasemissionen steigen weiter rasant.
Ja, und wenn die Treibhausgasemissionen rasant steigen, dann steigen eben auch rasch die Meeresspiegel. Zusätzlich beschleunigt durch das Wegbrechen eines Eisbergs. Eines Eisbergs, der 1,5-mal größer ist als die Stadt Paris. Er ist weggebrochen im Nordwesten der Antarktis am 26. Februar und in Alaska auch ein solches Ereignis. In Alaska ist ein großer Gletscher einfach kollabiert.
Ja, und so geht das weiter. The Guardian, eine der wenigen Zeitungen, die überhaupt gemerkt haben, wie zentral das Klimathema ist. The Guardian weist darauf hin, dass die Temperatur der Erde bereits jetzt 1,2 Grad über dem vorindustriellen Zeitalter liegt. Das heißt, wir sind nur noch 0,3 Grad von dem entfernt, was im Pariser Klimaabkommen als Maß angegeben wurde.
0,3 Grad, das heißt, wir haben nicht mehr sehr viel Zeit und damit sind wir schon mitten im Thema der heutigen Episode, denn all diese schlechten Nachrichten handeln im Grunde von einer Kaffeetasse.
Stellt euch mal vor, eine volle Kaffeetasse steht ganz nah am Rand auf einem Tisch. Schiebt ihr die Tasse langsam immer weiter über den Rand, dann kippt sie irgendwann um und fällt zu Boden. Wann genau sie fällt, könnt ihr nur schwer abschätzen. Klar ist aber, zerspringt sie erstmal auf dem Boden, dann ist es fast unmöglich, sie wieder zusammenzukleben. Und der Kaffee, der ist sowieso völlig dahin. So ähnlich könnt ihr euch das Prinzip der Kipppunkte in unserem Klimasystem vorstellen.
Aber wir sprechen über das, was passiert, wenn wir eine Kaffeetasse immer näher an die Tischkante schieben.
Wenn wir eine Kaffeetasse immer näher an die Tischkante schieben, gibt es einen Moment, an dem die Kaffeetasse kippt und zu Boden fällt.
Ja, und der Kaffee, der da drin war, den werden wir nie wieder zurück in die Tasse bekommen. Genauso ist es bei den Kipppunkten des Klimas. Oder genauer bei den Orten, den Zonen, den Prozessen auf dieser Erde, die verantwortlich sind dafür, dass dieser Planet möglicherweise von einem relativ stabilen, gemäßigten Klima in ein Heißklima geraten könnte und damit unbewohnbar wird.
Unbewohnbar werden, von einem Zustand in den anderen kippen. Was heißt das jetzt genau, Selin?
Ja, grundsätzlich können wir sagen, dass sich das Klima der Erde seit dem Holozän mehr oder weniger im Gleichgewicht befindet. Ein stabiles Klima, das braucht es, um die Entwicklung von Zivilisationen, von Städten, von Kulturen zu ermöglichen. Dank einem stabilen Klima sind auch Regenzeiten vorhersehbar, der Monsun zum Beispiel oder die Regenzeiten im Sahel. Davon hängt das Leben von Milliarden Menschen ab. Und ja, diese relative Stabilität des Klimas, die kann durch die Kumulation von Tipping Points aus dem Gleichgewicht geraten.
Und wie viele von diesen Tipping Points, von diesen Kipppunkten im Klima gibt es denn?
Ja, die Klimawissenschaft spricht von unterschiedlich vielen. Aber die wichtigsten 9 Kipppunkte, das sind diese. Der instabile westantarktische Eisschild. Die Gefahr, dass der Amazonas abstirbt. Der auftauende Permafrost. Der Verlust des arktischen Meereises. Die Verlagerung der Regenzeit in Westafrika, die Instabilität des Monsuns, das Absterben von borealen Wäldern, das Schmelzen des grönländischen Eisschildes und der Zusammenbruch der atlantischen Zirkulation.
Also eine ganze Reihe von Kipppunkten, die je für sich betrachtet werden könnten. Jetzt können wir in dieser Episode natürlich nicht alle uns anschauen, sondern wir haben uns auf einen dieser Kipppunkte fokussiert. Und der Kipppunkt, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist der Kipppunkt der atlantischen Zirkulation.
Das ist das Muster, was sich ergibt, wenn Sie das Golfstromsystem abschwächen in dem Modell. Denn dann
Und mit dieser atlantischen Zirkulation hat sich unser Gesprächspartner in der heutigen Episode intensiv und seit vielen Jahren beschäftigt. Stefan Ramsdorf ist einer der führenden Klimawissenschaftler weltweit. Er arbeitet am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung und er hat eine Professur zur Physik der Ozeane.
Wir haben mit ihm ein Gespräch geführt, weil Stefan Ramsdorf vor wenigen Wochen mit einem neuen alarmierenden wissenschaftlichen Bericht an die Öffentlichkeit getreten ist, wonach sich einer der wichtigsten Stabilisatoren des Weltklimas in einer gefährlichen Veränderung befindet. Aber zunächst haben wir ihn gefragt, wie er das denn macht als Klimaforscher, wie er mit all den vielen Bad News umgeht.
Ja, ich versuche das einfach professionell zu nehmen. Es gibt ja auch viele andere Berufe, Rettungssanitäter oder so, die noch mit viel härteren Sachen umgehen müssen, die sie täglich sehen. Und man versucht es einfach nicht so an sich ranzulassen. Manchmal passiert das natürlich trotzdem, dass ich auch wirklich niedergedrückt werde, gerade wenn es eben solche starken Rückschläge gibt für die Klimapolitik, wie die Wahl von Trump. Das hat mich schon wirklich belastet. Und ich bin jetzt doch erleichtert, dass Joe Biden jetzt wirklich das Klimathema so ernst nimmt wie kein amerikanischer Präsident zuvor. Und meine Stimmung ist auch seit Fridays for Future deutlich optimistischer geworden. Das hat schon tatsächlich auch auf meine Gemütslage natürlich eine Auswirkung, dass es so Phasen gibt, da hat man mehr Hoffnung und jetzt ist das gerade wieder so.
Das heißt, Ihre Befindlichkeit, Ihre Einstellung, auch Ihre Zuversicht hängt auch ganz direkt ab und steht im Zusammenhang mit den politischen und den gesellschaftlichen Rahmenentwicklungen.
Natürlich, denn für uns Klimaforscher generell kann ich, glaube ich, sagen, dass das Frustrierendste ist, dass wir seit 30 Jahren das Gleiche erzählen und immer darauf warten, dass die Gesellschaft, dass die Politik das Thema endlich versteht und auch ernst genug nimmt, weil es eben doch weithin noch unterschätzt wird, welche Risiken hier auf uns zukommen.
Ja. Weil es wird ja allgemein angenommen, dass es auf unserem Planeten mindestens 9 sogenannte Klimakipppunkte gibt, darunter zum Beispiel der Amazonas, der austrocknen könnte, der Permafrost, der auftaut. Wie ist die Klimaforschung eigentlich auf diese Kippelemente gekommen? Wie hat man die gefunden?
Ja, also zunächst mal dieser Begriff, der kommt eigentlich aus der Ökosystemforschung, also zumindest ist er von dort so ein bisschen in die Klimaforschung reingekommen, weil diese Idee, dass Ökosysteme umkippen können, die ist ja schon seit Jahrzehnten eigentlich bekannt. Man kennt das von Seen, die überdüngt werden oder so, dass da so ein regelrechtes Umkippen passiert in einen völlig anderen Zustand, aus dem das System dann auch nicht wieder rauskommt. Und wie sind wir drauf gekommen? Ich selber habe seit 1990 eigentlich an dem Kipppunkt der Atlantikzirkulation geforscht. Und das ist einfach nicht lineare Physik, dass da bestimmte physikalische Systeme einen solchen Kipppunkt haben, der in der Physik mit Bifurkationspunkt bezeichnet wird, wo das System einfach in einen anderen Zustand übergeht. Und das kann man, da könnte man jetzt ein schönes Diagramm zeichnen, da sieht man genau, was damit gemeint ist. Für den Laien nehme ich immer gerne das Beispiel, weil ich auch ganz gerne paddle, vom Kajak. Da ist es ja so, dass wenn ich in einem Kajak sitze und ich lehne mich zur Seite, dann neigt es sich. Es setzt dem aber einen Widerstand entgegen. Also es gibt eine Kraft, die versucht, das Kajak wieder aufzurichten. Aber wenn ich mich immer weiter und weiter rauslehne, dann komme ich irgendwann an den Punkt, da setzt der Kajak keinen Widerstand mehr entgegen, sondern jetzt kippt er von selber den Rest um, bis man dann im Wasser schwimmt. Das ist mir mehrfach passiert, das habe ich also direkt am eigenen Leibe erlebt. Und das ist genau die Physik, die eben auch hinter verschiedenen dieser Kipppunkte der Atlantikzirkulation, des Grönland-Eisschildes zum Beispiel, dahinter steckt.
Und wenn wir jetzt diese Situation des Kajaks in diesem labilen Zustand übertragen auf das Klima und auf einen dieser Kipppunkte, die wir haben auf der Welt, was passiert da ganz genau, wenn ein solcher Kipppunkt erreicht ist?
Das bedeutet, dass das System jetzt einen Punkt erreicht, wo es von selber weiter sich in einen neuen Zustand begibt, ohne dass man noch einen weiteren Antrieb dafür braucht. Das heißt, beim Kajak ja, ich muss mich jetzt nicht extra noch weiter rauslehnen, damit er umkippt, sondern das macht er jetzt von selber. Das kann ich jetzt auch praktisch nicht mehr stoppen in dem Fall. Und so ist es auch mit Systemen wie zum Beispiel dem Grönlandeis. Wenn es zu warm wird, dann wird das komplette weitere Abschmelzen dieses Eisschilds zum Selbstläufer, auch ohne dass ich eine weitere Erwärmung oder weitere Treibhausgasemissionen hinzufüge. Also der Kipppunkt ist praktisch der, wo die weitere Entwicklung durch Eigendynamik dann von selber vonstatten geht.
Und diese Kipppunkte, die werden ja oft als etwas, also die große Unbekannte dargestellt, als etwas, über das man eigentlich nicht viel weiß. Wie ist das wirklich? Was weiß man genau über Kipppunkte und welche Fragen sind noch offen?
Also da muss man natürlich dann die verschiedenen Kipppunkte im Einzelfall anschauen. Aber ich glaube, generell kann man sagen, dass wir bei diversen Kipppunkten wie dem Grönlandeis, dem westantarktischen Eisschild, der Atlantikzirkulation, dass wir da die Physik dahinter verstehen. Ein solcher Kipppunkt hat immer einen verstärkenden Rückkopplungseffekt im Hintergrund, der das verursacht. Und wir kennen diesen Rückkopplungseffekt. Also von daher, wir wissen eigentlich, wie es funktioniert. Die große Unbekannte dabei ist meistens, wie weit sind wir weg von einem solchen Kipppunkt. Denn das ist ganz typisch für diese nichtlineare Physik, dass es sehr von den genauen Umständen, von den genauen Bedingungen abhängt, bei der Atlantikzirkulation, von der genauen Salzgehaltsverteilung im gesamten Atlantik eigentlich. Und die sind eben in der Regel in geophysikalischen Systemen nicht so im Detail bekannt, dass man genau sagen könnte, wir erreichen jetzt den Kipppunkt bei 2,2 Grad Erwärmung oder so. Sondern da sind ziemlich breite Unsicherheitsspannen damit verbunden. Und man kann das eigentlich so vergleichen, wenn ich mit einem Schiff in unkartierte Gewässer hineinfahre und ich weiß genau, da sind Felsen unter der Wasseroberfläche, auf die ich auflaufen könnte, aber ich weiß nicht, wo sie genau sind.
Heißt das jetzt auch, Stefan Raumsdorf, dass wenn ein solches System einmal aus den Fugen geraten ist, außer Kontrolle geraten ist, dass es dann keine Möglichkeit mehr gibt, diesen Zustand, diesen Normalzustand wieder zu erreichen? Gibt es da keine Möglichkeit mehr, zurück zu gehen, back on track gewissermaßen.
Ja, das ist nicht unmöglich, aber in der Regel sehr schwierig. Zum Beispiel beim Grönlandeis hängt es dann sehr stark davon ab, wie weit ist es denn schon abgeschmolzen. Ich kann vorübergehend, weil die Eismassen ein sehr träges, ein sehr langsam reagierendes System sind, kann ich vorübergehend mit dem Antrieb, in dem Fall also der Temperaturerhöhung, über den Kipppunkt drüber gehen. Und wenn ich die Temperatur aber dann wieder runter bekomme, dann kann ich das weitere Umkippen noch verhindern. So wie ein Profi kann wahrscheinlich auch noch verhindern, dass sein Kajak ganz umkippt, indem er das Paddel reinhaut. Also es ist nicht unmöglich, aber es ist sehr schwierig, weil wenn ich sage, wir können die Temperatur, die globale Temperatur wieder runterkühlen und dann können wir es noch verhindern, in der Praxis können wir es ja gar nicht wieder runterregeln, außer es würde gelingen, riesige Mengen CO2 aus der Atmosphäre wieder rauszuziehen, was aber erstmal illusorisch ist.
Jetzt gibt es ja, wie gesagt, 9 solcher Kipppunkte. Davon ist eben die nordatlantische Zirkulation nur ein Kipppunkt, das Abschmelzen des Grönlandeises ein zweiter. Aber es gibt ja noch weitere, zum Beispiel das Verschieben des Monsuns oder auch das Absterben des Amazonas jetzt. Wie hängen diese Kipppunkte auf der globalen Ebene zusammen?
Ein Beispiel ist jetzt natürlich wieder mein Lieblingsbeispiel, weil es mein Forschungsthema seit 30 Jahren ist, ist die Atlantikzirkulation, die ihren Kipppunkt hat. Die wird aber wiederum beeinflusst von Schmelzwasser vom Grönlandeis, was einer der Hauptfaktoren ist, der die Atlantikzirkulation abschwächen kann, weil dieses Schmelzwasser Süßwasser ist und damit den Salzgehalt des Ozeans verdünnt. Und da sinkt die Dichte des Wassers, das Wasser kann nicht mehr absinken und das bremst dann die ganze Zirkulation. Dieser Salzgehalteffekt, das ist der entscheidende verstärkende Rückkopplungseffekt, der den Kipppunkt überhaupt ausmacht in der Atlantikzirkulation. Und das wird direkt vom Grönlandeis beeinflusst. Und wenn das Grönlandeis über den Kipppunkt gerät, dann führt das eben zu einem beständigen Abschmelzen, was mit dem Süßwassereintrag dann die Atlantikzirkulation über den Kipppunkt bringen könnte. Und die Atlantikzirkulation könnte wieder dazu beitragen, den Amazonaswald über den Kipppunkt zu bringen, weil die Niederschläge in den Tropen sich verschieben, wenn die Atlantikzirkulation über den Kipppunkt geht und abreißt. Das wissen wir aus der Erdgeschichte und da ist auch die Physik ist auch verstanden dahinter. Und so weiter. Also die hängen dann miteinander auf diese Weise, auf vielfältige Weise zusammen und können sich unter Umständen wie Dominosteine gegenseitig dann anstoßen und umkippen.
Sie haben es gesagt, Sie forschen an der Atlantikzirkulation und die hängt mit allen anderen Zirkulationen zusammen. Aber erklären Sie doch kurz, was ist eigentlich diese Atlantikzirkulation? Wie funktioniert die?
Ja, da fangen wir am besten tatsächlich im hohen Norden an, im Nordmeer und im subpolaren Atlantik südlich von Grönland. Das sind Gebiete, wo die sogenannte Tiefenwasserbildung stattfindet. Also das heißt einfach, Wasser sinkt ab in große Tiefen. Das führt dazu, dass an der Oberfläche Wasser nachströmt in diese Region. Und in der Tiefe strömt das Wasser in 2.000 bis 3.000 Meter Tiefe dann weg aus dieser Absinkregion. Und das führt zu einer Besonderheit des Atlantik, nämlich an der Oberfläche fließt das Wasser generell in Richtung Norden auf diese Absinkzonen zu und in der Tiefe strömt es nach Süden bis hinaus in den antarktischen Zirkumpolarstrom. Und da das Oberflächenwasser wärmer ist als dieses ausströmende Tiefenwasser, wird hier Wärme nach Norden transportiert, und zwar riesige Wärmemengen durch den ganzen Atlantik. Viele Leute glauben eben fälschlich, das ist einfach nur Wärme, die aus den Subtropen des Nordatlantiks in den subpolaren Bereich kommt. Dieser Wärmetransport geht aber durch den gesamten Atlantik, sogar durch den Südatlantik. Der transportiert auch Wärme nach Norden, dort also auf den Äquator zu, was wirklich abnormal ist. Andere Ozeanbecken machen das nicht. Die transportieren normalerweise Wärme vom Äquator weg in die höheren Breiten. Beim Atlantik geht es alles nach Norden und im Südatlantik eben von daher sogar in Richtung Äquator, dieser Wärmetransport.
Und was ist jetzt die genaue Funktion dieser großen Umwälzpumpe, die Sie hier geschildert haben? Eine Umwälzpumpe ja globaler und gigantischen Ausmaßes.
Ja, die hat zum einen natürlich Auswirkungen auf das Klima. Ich habe den großen Wärmetransport ja schon erwähnt. Aber sie hat zum Beispiel auch die Funktion, die Tiefsee mit Sauerstoff zu versorgen, der dort natürlich durch biologische Abbauprozesse verbraucht wird. Und das nennt man die Ventilation des Ozeans. Also der Gasaustausch passiert an der Oberfläche. Aber diese Umwälzung des Wassers führt eben dazu, dass dann Sauerstoff und auch andere Dinge in die Tiefe zirkulieren. Zum Beispiel auch Kohlendioxid. Diese Umweltzirkulation führt auch dazu, dass die erhöhten CO2-Mengen, die wir in die Luft pusten und die ja zum Teil zu etwa einem Viertel dann vom oberen Ozean aufgenommen werden durch den Gasaustausch, dann teilweise in die Tiefsee verfrachtet werden, was für uns erstmal gut ist, weil dadurch der Anstieg in der Atmosphäre gebremst wird, weil eben in der Tiefsee ist das CO2 dann erstmal auf Jahrtausende weggeschlossen vom Austausch mit der Luft.
Und jetzt haben Sie ja diese Zirkulation über eine Periode von 20.000 Jahren erforscht. Was ist denn in diesen 20.000 Jahren passiert? Wie ging das vor sich?
Ja, also wir haben mit Modellsimulationen nachvollzogen, wie die Stabilität dieser Atlantikzirkulation in der jüngeren Erdgeschichte gewesen ist, auch sogar über 20.000 Jahre hinaus. Das sieht man aus den Eisbohrkerndaten, aber auch aus Sedimentdaten aus dem Nordatlantik, dass es hier während der letzten Eiszeit, die eben vor 20.000 Jahren ihren Höhepunkt erreicht hat, immer wieder zu Störungen dieser Atlantikströmung gekommen ist. Die haben sich relativ rasch verändert. Teilweise ist sie stark angesprungen, so wie wir das sehen, und hat zu abrupten Erwärmungsereignissen in Grönland geführt, den sogenannten Dansgaard-Oeschger-Ereignissen, die neben Willy Dansgaard auch nach dem Schweizer Forscher Hans Oeschger benannt sind. Und teilweise gab es aber auch großen Süßwassereintrag durch Eisrutschungen von dem eiszeitlichen Kontinentaleismassen, die dann zum Erliegen dieser Atlantikzirkulation geführt haben und zu einer regionalen Abkühlung. Das sind die sogenannten Heinrich-Ereignisse. Und das sind Beispiele aus der Erdgeschichte, die zeigen, dass diese Atlantikströmungen eben nicht einfach ewig stabil sind, sondern dass sie durchaus störanfällig sind und umkippen können.
Stichwort Störanfälligkeit. Stefan Ramsdorf, Ihre jüngste Publikation, die ja doch zu einiger Aufmerksamkeit geführt hat, zeigt klar, dass diese Atlantic Meridional Overturning Circulation, dass diese Atlantikzirkulation sich langsam abgeschwächt hat, sich fortlaufend abgeschwächt hat und heute ungefähr 15% weniger aktiv ist als im vorindustriellen Zeitalter. Ist jetzt dieses Abschmelzen des Grönlandeises in dieser Zeit die Ursache dafür, dass dieses System sich abgebremst hat?
Zunächst mal ist diese Abschwächung vorhergesagt worden von den Klimamodellen. Es gab aber oder gibt seit langem eine Debatte darüber, ob man sie tatsächlich schon beobachten kann, diese Abschwächung. Das schon in den 90er Jahren wurde das debattiert. Warum debattiert man darüber? Weil wir einfach nicht die direkten Messungen haben, die Stärke dieser Zirkulation auf Dauer zeigen würden. Es gibt einzelne punktuelle Schiffsmessungen, weil das sehr aufwendig ist, das ganze System praktisch zu messen, diese Umwälzraten. Und direkte, kontinuierliche Messungen gibt es erst seit 2004. Und die zeigen eine Abschwächung, aber der Zeitraum ist zu kurz, um das dem Klimawandel zuzuschreiben. Das können auch noch natürliche Schwankungen sein. Und deswegen gibt es diese Debatte, hat sich diese Zirkulation eigentlich jetzt klimabedingt langfristig so abgeschwächt, wie die Klimamodelle das erwarten ließen. Der Grund dafür, warum man das vorhersagt und erwartet, ist eben einmal die globale Erwärmung, die direkt ja das Oberflächenwasser erwärmt, was die Dichte des Wassers auch schon verringert, sodass es schlechter absinken kann. Und zum Zweiten aber Süßwassereintrag, der unter anderem von der Grönlandschmelze kommt, aber nicht nur, sondern es verstärkt sich der Wasserkreislauf in einem wärmeren Klima und damit auch die Niederschläge in höheren Breiten. Das führt auch schon zur Verdünnung des Meerwassers. Und auch das Meereis auf dem Arktischen Ozean schmilzt ja und entlässt dabei Süßwasser in den nördlichen Atlantik. Und diese Faktoren tragen eben allesamt zusammen dazu bei, dass man eben erwartet hat, dass diese Zirkulation sich abschwächt. Und nach meiner persönlichen Meinung haben wir inzwischen auch wirklich ziemlich starke Belege dafür, dass das tatsächlich abläuft, dieser Prozess.
Und sind Sie da alarmiert, Stefan Ramsdorf?
Ja, mich beunruhigt das.
Weil Sie diese -15%, diese Abschwächung, diese auch kontinuierliche Abschwächung lesen als die Möglichkeit, dass wir uns tatsächlich einem dieser Kipppunkte nähern?
Weil auch diese 15% schon eine Auswirkung auf unser Klima haben. Die direkt sichtbare Auswirkung davon ist eine große Kälteblase im nördlichen Atlantik. Das Meerwasser dort hat sich anders als der ganze Rest der Welt nicht erwärmt, sondern sogar abgekühlt in den letzten 100 Jahren. Und es gibt Studien, die zeigen, dass das schon Auswirkungen auf Extremwetter in Europa hat. Das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen paradox zunächst für die Zuhörer. Diese Kälteblase draußen auf dem Atlantik führt zu verstärkten Hitzewellen im Sommer in Europa. Beispiel dieser Jahrhundertsommer 2003 oder auch der Hitzesommer 2015. Das ist untersucht worden, dass das korreliert mit Kälte im Atlantik. Das hängt jetzt damit zusammen, dass diese Kälteblase dazu neigt, dass sich darüber ein Tiefdruckgebiet hält, was dann südlich umströmt wird. Und dann kommt in Europa die Luft eben aus Südwesten an und das ist dann eher Warmluft. Man kennt natürlich jetzt, viele kennen diesen Hollywood-Film The Day After Tomorrow, wo es eisekalt wird, weil die Atlantikzirkulation zusammenbricht. Diese Situation haben wir natürlich jetzt nicht. Die ist natürlich auch in dem Film sehr übertrieben dargestellt worden. Aber vor allem haben wir keine Situation, wo die Strömung abreißt. Dann könnte sich tatsächlich nämlich diese Kälteblase, die jetzt nur draußen über dem Ozean ist, so weit ausdehnen, auch über Großbritannien, Skandinavien zum Beispiel, dass es dort wirklich kälter wird. Im Moment führt sie aber bei uns nicht zu einer Abkühlung, aber beeinflusst, wie gesagt, die Hoch- und Tiefdruckgebiete und den Verlauf des Jetstream und damit schon das Wetter in Europa. Und wenn es eben auch stimmt, dass es sich um 15% abgeschwächt hat, beeinträchtigt das auch den Transport von CO2 in die Tiefsee und damit begrenzt es auch die CO2-Aufnahme des Ozeans, die uns ja hilft, wie ich schon erwähnt habe. Wahrscheinlich hat das auch schon Auswirkungen auf den Meeresspiegelanstieg, weil Veränderungen der Meeresströmungen immer auch die Neigung der Meeresoberfläche verändern aufgrund der Corioliskraft, der Erdrotation. Und außerdem kann man wohl davon ausgehen, dass es die Ökosysteme schon beeinflusst, weil diese Umweltzirkulation ein wichtiger Grund dafür ist, dass der Nordatlantik ein besonders fruchtbares und reiches Fischereigebiet auch ist. Zum Teil verstehen wir aber diese Auswirkung noch gar nicht genau, mangels Beobachtungsdaten, mangels Forschungsprojekten, die sich das mal näher angeschaut haben.
Sie haben gesagt, ein Kälteeinbruch in Europa, wie er eben im Film The Day After Tomorrow vorausgesagt wird, der sei übertrieben. Aber was passiert denn genau, wenn die nordatlantische Zirkulation zusammenbricht? Und warum ist das so schlimm, wenn das passiert, wenn es ja dann doch nicht so tragisch wird, wie im Film dargestellt?
Naja, es würde schon eine ganz massive Störung der Funktionsweise des planetaren Klimasystems bedeuten. Denn wir haben in der Erdgeschichte ja gesehen, dass es dann wirklich ziemlich massive Auswirkungen auf die Oberflächentemperaturen gehabt hat im nördlichen Atlantikraum. Es könnte eben tatsächlich zu einer deutlichen Abkühlung bis hinein nach Europa führen, während natürlich rundherum sich der Planet dabei weiter stark erwärmt hat. Und das heißt, die Temperaturdifferenzen, die auch das Wettergeschehen antreiben, werden dabei sehr stark verändert. Wie genau sich das auswirkt, kann man nicht unbedingt sagen. Aber es gibt zum Beispiel eine britische Studie, die voraussagt, dass es zu stärkerer Wintersturmaktivität nach Europa hineinführt. Es führt aber gerade auch nach Erfahrung der Erdgeschichte zu Verschiebungen der tropischen Niederschlagsgürtel, was für die Staaten eben in den Tropen ganz massive Auswirkungen haben könnte. Und es wird auch die marinen Ökosysteme im Nordatlantik ganz massiv verändern. Das sind Folgen, die sind wirklich so schwerwiegend, dass man sie gar nicht ausmalen und abschätzen kann.
Und jetzt haben Sie gesagt, es geht darum, den Zusammenbruch dieses Strömungssystems um jeden Preis zu verhindern. Was heißt das?
Na, konkret heißt es eigentlich, dass wir das tun müssen, was die Welt ohnehin beschlossen hat, nämlich das Pariser Abkommen umsetzen. Denn wenn wir damit tatsächlich die globale Erwärmung deutlich unter 2 Grad halten und sogar auf 1,5 Grad begrenzen können, dann würde ich sagen, das Risiko, dass diese Strömung wirklich abreißt, ist sehr minimal.
Und wenn Sie die jetzigen Entwicklungen im Jahr 2021 beobachten, gibt Ihnen das Anlass zu etwas Optimismus?
Ich glaube schon. Die Europäische Union hat immerhin ihr Klimaziel jetzt deutlich verschärft. Noch nicht genug, klar, noch mehr wäre sicherlich noch besser gewesen. Die Vereinigten Staaten haben gerade angekündigt, bis 2030 ihre Emissionen halbieren zu wollen. Wir haben wirklich ein neues Spiel jetzt mit der neuen amerikanischen Präsidentschaft und auch damit, dass die Europäische Union und vor allem auch ihre Mitgliedstaaten, wobei ich Deutschland da auch gar nicht ausschließen möchte, im Gegenteil, das Thema jetzt ernster nehmen. Die EU war ja schon eigentlich immer eher, hat eher versucht, stärkeren Klimaschutz zu betreiben, wurde aber dann von einzelnen Regierungen wie der deutschen ausgebremst dabei. Und ich glaube, dass gerade dank der jungen Menschen, die protestieren, dank Fridays for Future, ist jedoch ein Bewusstseinswandel jetzt schon eingetreten und auch noch weiter im Gange. Und vielleicht auch mit der Corona-Pandemie haben die Menschen in den westlichen Industrieländern jetzt ihre Illusion von Unverwundbarkeit etwas verloren und merken, dass das, was Wissenschaftler vorhersagen, dann auch wirklich eintritt und dass wir eben durchaus gefährdet sind.
Sie glauben also, wir können es noch schaffen?
Ich glaube, wir können es noch schaffen, die globale Erwärmung in der Nähe von 1,5 Grad anzuhalten, aber eben nicht mit der unentschlossenen, zögerlichen Politik, die wir die letzten Jahrzehnte gesehen haben. Immerhin hat ja schon 1992 die Weltgemeinschaft in der Klimarahmenkonvention beschlossen, einen gefährlichen Klimawandel zu verhindern. Und es ist jahrzehntelang einfach nicht ernst genommen worden. Und ich hoffe, wir sind jetzt an einem gesellschaftlichen Kipppunkt, wo endlich ernsthafter Klimaschutz beginnt.
Stichwort gesellschaftlicher Kipppunkt. Ihr Kollege Tim Lenton von der University of Exeter spricht ja da von positive Tipping Points in Technologie und Gesellschaft. Sehen Sie, dass wir uns möglicherweise auf einen solchen Tipping Point hinbewegen oder sind wir bereits drin?
Das kann man dann erst hinterher feststellen. Ich denke aber schon, dass wir einem solchen positiven Kipppunkt nahe sind. Und als jemand, der hier in einer Straße wohnt, auf der früher die Berliner Mauer lief, bin ich auch optimistisch, dass es tatsächlich solche Kipppunkte gibt, wenn die Zeit reif ist. Wir haben das am Fall der Mauer gesehen, das hätte man nicht so vorhergesagt, dass das passiert. Aber die Gesellschaft kommt eben manchmal an Punkte, wo man merkt, es kann so nicht weitergehen. Wir müssen jetzt etwas ändern und dann ändert sich auch was.
Stefan Ramsdorf vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung.
Das alles tönt dramatisch.
Ja, und ich glaube, wir können sagen, es ist auch dramatisch.
Ja, und ich glaube, der Appell, den Stefan Ramsdorf hier lanciert und den er auch bei jeder Gelegenheit wiederholt, dass wir den Eintritt eines solchen Kipppunktes um jeden Preis verhindern sollen, der sollte eigentlich der Leitsatz jeden politischen Handelns sein.
Das sollte in jeder Administration, in jedem Büro, jeder Regierung auf der ganzen Welt als Leitsatz stehen. Ja, und damit ist Stefan Ramsdorf im Einklang mit allen Klimaforscherinnen und Klimaforschern weltweit. Auch sie warnen alle vor diesen Tipping Points. Und wie gesagt, wir reden hier nur über einen dieser Kipppunkte, nämlich die Nordatlantische Oszillation. Es gibt noch mindestens 8 weitere, wo wir ähnliche Phänomene beobachten. Sie alle, die Klimaforscherinnen und Klimaforscher, warnen vor diesen Kipppunkten. Unter ihnen auch er.
But the stakes, as I've shown you, are incredibly high, and the reason to want to do this is acute and profound.
Das ist Tim Lenton. Er ist Professor und Direktor am Global System Institute an der Universität Exeter. Und Tim Lenton spricht nicht nur davon, dass die Klimafrage und eben diese Kipppunkte eine wirklich existenzielle Bedrohung für die Menschheit sind. Er hat kürzlich in einer Publikation in der Zeitschrift Climate Policy auf einen interessanten Punkt hingewiesen. Und dieser interessante Punkt geht folgendermaßen, dass es eben nicht nur Klimakipppunkte gibt, sondern auch gesellschaftliche und technologische Kipppunkte, sogenannte Tipping Points in Gesellschaft und Technologie. Und das sind für ihn, für Tim Lenton, positive Tipping Points.
Ja, auf diese möglichen positiven Tipping Points hat ja auch Stefan Ramsdorf am Ende unseres Gesprächs hingewiesen. Aber was muss ich mir darunter vorstellen?
The adoption of new technologies can be incredibly rapid and has been incredibly rapid. And that's because there are reinforcing feedbacks that accelerate or propel, self-propel change.
Tim Lenton ist davon überzeugt, dass es in der gesellschaftlichen und technologischen Entwicklung Momente gibt, wo sich alles beschleunigt. Und er nimmt ein Beispiel, der Übergang von den Pferdefuhrwerken zu den Autos. Das ging rasend schnell. Und genauso rasend schnell können eben auch andere Entwicklungen vor sich gehen. Weil auf einmal viele Faktoren zusammenkommen. Etwa, dass die Kosten für eine neue Technologie rapide sinken, dass die Akzeptanz für eine neue Technologie rasant steigt und dass die Gesellschaft diese neuen Technologien grundsätzlich als nützlich und brauchbar anschaut.
Kannst du vielleicht mal ein Beispiel machen?
Gar nicht gerne. Tim Lenton zeigt in einem seiner Vorträge auf, wie die britische Kohlenindustrie zusammengebrochen ist, weil Erdgas und Biogas in Großbritannien relativ schnell günstiger geworden sind. Er zeigt auch auf, wie Solarstrom und Windstrom in fast allen Ländern dieser Welt günstiger geworden sind als fossile Energieträger. Und er zeigt auch auf, wie rasch, das war ja vor einigen Jahren überhaupt nicht voraussehbar, wie rasch die Elektromobilität gegenüber der herkömmlichen fossil angetriebenen Mobilität aufholt. Das bedeutet möglicherweise, sagt Tim Lenton, das sehr viel schnellere Ende der fossilen Industrie, als wir uns das vorgestellt haben, der Übergang in die 4. industrielle Revolution.
Kann man ja auch sagen, das sind einfach Trends.
sind eben keine Trends, sagt Tim Lenton. Das sind irreversible Prozesse, weil die technologische Entwicklung ihre eigenen Gesetze hat und weil es da keinen Weg zurück gibt. Übrigens auch, sagt Tim Lenton, weil die Gesellschaft sich wandelt und fossile Energieträger einfach nicht mehr erwünscht sind. Auch das betont Tim Lenton, weil überall auf der Welt die sogenannten Frontline-Communities, das sind die am meisten betroffenen Gemeinschaften in Afrika, Asien, Lateinamerika und so weiter, eigene und innovative Strategien gegen die Klimaerhitzung ergreifen. Und diese Menschen wollen keinen Weg zurück in eine Vergangenheit, die ihre Existenz bedroht.
Also, good news.
Ja, good news, vorsichtige good news. Auf unserer Webseite haben wir Tim Lentons Lecture verlinkt. Schaut sie euch an.
Ja, und wir machen weiter mit good news.
Ja, wir machen weiter mit good news. Gewissermaßen einem weiteren Tipping Point, einem positiven.
Hello and welcome to the UK's only daily climate news show where we track the changes happening to our world right now and meet those coming up with the solutions. Because while the climate crisis is happening, we can slow it. And that sentiment was reflected in an exclusive poll conducted for the launch
das
of this show.
Sky News, ein privater britischer Fernsehsender, und der hat als erster weltweit am 7. April eine tägliche Sendung zur Klimakrise lanciert. Eine Sendung, die wissenschaftlich basiert ist, mit Reportagen aus aller Welt und auch mit Klimaaktivistinnen in Nigeria, mit Interviews, zum Beispiel mit John Kerry, dem amerikanischen Umweltminister. Es ist nicht irgendein Klacks, sondern eine Sendung von etwa einer Viertelstunde, präsentiert von der prominenten Moderatorin Anna Jones.
Increasingly, people think that it's somebody else's problem. 69% of those questioned said they felt that they didn't feel the impact of climate change within their own communities. And there are still people who feel that they don't want to make big changes to their lifestyles to help tackle climate change as well.
23%. Damit macht Sky News einen bedeutenden Schritt. Es ist eine viertelstündige Sendung. Sie ist gewichtig. Sie kommt prominent daher. Und Sky News zeigt damit, dass es möglich ist, die Klimafrage wirklich in die Prime News hineinzubringen. Noch nicht eingesehen hat das SRF. SRF hat die Initiative, dass eine nur fünfminütige tägliche Klimasendung auf dem Schweizer Fernsehen gebracht werden könnte, nämlich eine fünfminütige Sendung statt der Börsennachrichten. SRF hat diese Initiative abgelehnt. Die Initiative für eine solche fünfminütige tägliche Klimasendung war von den Eltern fürs Klima ausgegangen. Man möchte nicht allzu politisch sein, hieß es bei SRF, und man bringt weiterhin Börsennachrichten.
Ja, bis auch dem SRF das Wasser zum Halse steht. Und das war's für heute.
Das war's fast, denn wir bringen hier noch einen Hinweis, wie ihr unsere Arbeit unterstützen könnt.
Ja, denn wir brauchen Geld.
Ja, und wie euer Geld zu uns kommt für unsere Arbeit, das ist ganz einfach. Geht auf unsere Webseite, geht auf den Button «Unterstützen» und da findet ihr alle Angaben, wie ihr unsere Arbeit unterstützen könnt. Und wir sagen schon mal «Danke».
Danke fürs Zuhören.
Danke, dass ihr uns weiterempfehlt.
Nächstes Mal reden wir über Städte und das Klima, was es mit dem Phänomen der Urban Heat Islands auf sich hat und wie Städte klimaresilient werden können. Bis zum nächsten Mal.
Wir hören uns. Treibhaus, der Klimapodcast, eine Produktion von Podcast Lab mit der Unterstützung von Samuel Schläfli, Olivier Christe und Alexandra Baumgartner. Mit der Musik von Lukas Fretz und mit Céline Elber und Christoph Keller, mit einem Gespräch mit Professor Stefan Ramsdorf vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Informationen zu dieser Folge und Hintergründe dazu auf unserer Webseite www.treibhauspodcast.ch. Treibhaus wird unterstützt von der Schweizerischen Energiestiftung SES, von der Stiftung für Medienvielfalt, von der Bank Globalance. Und ihr findet uns auf Spotify, auf Audible, auf Apple Podcasts. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, dann schreibt uns auf Facebook und per Mail an mail@treibhauspodcast.ch.